Heute zu Gast bei Behind the Sea Thomas Jäger. Thomas ist COO bei VTG. VTG ist Europas größter privater Anbieter von Güterwagenvermietung. Ja, ich habe mich die ganze Zeit nämlich auch mal gefragt, wer vermietet oder wem gehören eigentlich die Güterwaggons, wenn man so auf die Gleise guckt, die an einem vorbeifahren und alles Mögliche an Gütern, Waren etc. natürlich über die Netze transportieren. Das macht die VTG. In Summe haben sie 65.000 Güterwagen und auch Tankcontainer. Und wie das Geschäftsmodell genau funktioniert, was noch alles reinfällt, das hat uns Thomas gleich im Podcast erzählt. Er ist schon über 20 Jahre in dieser Transport- und Logistikbranche unterwegs. Und wir haben uns natürlich auch wie immer nicht nur über seinen Werdegang, sondern auch über seine Tipps unterhalten. Hier stand einiges auch rund um die Unternehmensstrategie unter dem Motto Better Before Bigger, und er persönlich legt besonders viel Wert auch darauf, den Menschen zu verstehen. Sie sind als Board unterwegs, nicht als 7 Einzelpersonen im C-Level, und kümmern sich da schon auch in dem ein oder anderen Workshop darum, die Personen zu verstehen, die privaten Bedürfnisse zu verstehen, dass sie als Menschen besser zusammen funktionieren. Das alles gibt es gleich im Podcast, also unbedingt dranbleiben, durchhören. Los geht's mit Thomas Jäger, dem COO von VTG. Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Thomas, willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank. Freue mich, dass ich hier bin.
Danke dir für deinen Besuch heute. Starten wir mal rein. Stell dich doch einmal unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du heute machst.
Ich bin Thomas Jäger. Ich bin der Chief Operations Officer bei der VTG. Die VTG ist der größte Güterwagenvermieter in Europa. Also Kerngeschäft ist die Vermietung von Güterwagen an Kunden, an Eisenbahnen. Mhm. Und in meinem aktuellen Job als COO verantworte ich alles über den Einkauf, die Technik, die Fahrzeugtechnik, die Instandhaltungskosten für unsere Fahrzeugflotte, bis hin zu den eigenen Werken, die wir haben. Wir haben eigene Instandhaltungswerke für die Instandhaltung von Güterwagen, und wir haben auch ein Neubauwerk, wo wir selber Kesselwagen herstellen.
Cool, okay. Erste Rückfrage zu VTG. Wenn ich jetzt einen Güterwagen mieten möchte, bin ich dann in der Regel jemand, der was transportieren will, oder bin ich dann wiederum jemand, der quasi eine Eisenbahn betreibt? Oder was sind eure Kunden dann eigentlich?
Es gibt tatsächlich beides, dass es Eisenbahnen sind, gerade auch große ehemalige Staatsbahnen wie die Deutsche Bahn Cargo oder die Österreichischen Bundesbahn mit ihrer Gütertochter, die Wagen anmieten. Es sind aber auch kleinere Bahnen. Häufig sind es aber eben auch tatsächlich die Endkunden, also die Unternehmen, die den Transportbedarf haben, aus der Chemieindustrie, aus der Stahlindustrie, also querbeet.
Okay. Und die Lok selber muss ich dann auch irgendwo anmieten wahrscheinlich?
Das wären unsere Geschwister sozusagen. Ja. Wir selber als VTG sind nur in der Wagenvermietung. Ja. Überhaupt hat sich das so entwickelt, dass es reine Lokomotivvermieter gibt und reine Wagenvermieter. Grundidee, Geschäftsmodell ist ähnlich. Die Mieter für die Lokomotiven, das sind dann in aller Regel wirklich die Eisenbahnen.
Okay. Und da gibt es wahrscheinlich auch alles durch die Bank, von so Einmaltransporten, leicht bis super komplex. Ich kann mir vorstellen, man kann natürlich auch super komplexe Sachen transportieren wahrscheinlich.
Ja, in der Regel sind unsere Mietverträge schon mit einer Laufzeit über mehrere Jahre. Mhm. Also es geht weniger um einzelne Transporte. Solche Fälle gibt es auch, solche Modelle gibt es auch. Mhm. Der Standard ist tatsächlich, dass man sich so einen Güterwagen für Monate, Jahre, teilweise auch sogar für schon Jahrzehnte dann mietet am Ende, wenn einfach der Transportbedarf da ist.
Okay, verstanden. Ja, nicht schlecht. Was fällt denn so in deine Rolle? Du hast schon gesagt, also Einkauf, Technik, Instandhaltung, Werke und auch Neubauwerk. Wie ist euer C-Level aufgebaut, und also wie differenziert ihr euch sozusagen?
Ja, ich glaube, das ist zumindest mal firmenintern besonders, wie wir da mittlerweile unterwegs sind, und auch im Marktvergleich nicht ganz der Standard. Wir kommen aus einer Welt, muss ich sagen, wo es mal ursprünglich 4 Vorstände waren bei der VTG. Dann gab es eine Änderungen auch in der Struktur. Phasenweise nur noch von 2 Vorständen geleitet das Unternehmen und wir haben dann im letzten Jahr mit einer größeren Umstrukturierung das Unternehmen neu aufgestellt, haben mehrere Hierarchieebenen im Unternehmen rausgenommen und gleichzeitig aber auch das C-Level verbreitert. Wir haben jetzt 7 Kollegen auf C-Level-Niveau. Ein paar sind die klassischen Funktionen. Also natürlich gibt es den CEO, es gibt den CFO. Das überrascht nicht. Es gibt meine Kollegin, die sich um People und Culture kümmert. Also Personalthemen, wenn man es mal vereinfacht sagen will. Wir haben dann extra einen Chief Transformation Officer auch bei uns, weil wir letztes Jahr im Rahmen der Strategiediskussion und im Rahmen dessen, was so um uns herum passiert, auch die Notwendigkeit erkannt haben, dass wir das Unternehmen sehr, sehr deutlich transformieren müssen und wollen deshalb eben bewusst auch dort eine Funktion haben, die hauptberuflich sich mit der Transformation beschäftigt. Das machen alle anderen auch, aber da droht eben doch so im Operativen auch mal ein bisschen der Blick verloren zu gehen. Deshalb gönnen wir uns einen Chief Transformation Officer. Das zeigt, glaube ich, wie ernst wir die Transformation nehmen. Dann haben wir aus ähnlichem Grund, um zu zeigen, wie ernst wir das nehmen und wie bewusst wir das auch als Zeichen setzen wollen, haben wir einen Kollegen, der sich um den Customer Service kümmert. Also bewusst nicht Sales und Customer Service in einer Hand, wie das häufig der Fall ist, sondern wir haben einen Kollegen für Sales und einen Kollegen für Customer Service. Damit ganz klar ist, Customer Service kümmert sich im täglichen Geschäft um die Kundenbedürfnisse. So, und dann eben der 7., der Chief Operating Officer, das bin ich.
Sehr cool. Ja, interessant, auch die Chief Transformation Officer Rolle, das sehe ich natürlich auch aus meiner Rolle jetzt immer öfter. Aktuell, vielleicht gehen wir später ja auch noch ein bisschen auf die Transformation ein. Aber erstmal noch ein bisschen so zur Größenordnung, dass sich die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen können. Kannst du ein bisschen was sagen zu Mitarbeiteranzahl, vielleicht Umsatz etc., das, was man vielleicht so IKE findet?
Ja, also im Kern haben wir 2 wesentliche Standbeine. Das ist die Wagenvermietung, wo wir die größte Flotte in Europa betreiben mit um die 65.000 Güterwagen in ganz Europa. Und das zweite Standbein ist die Logistik, die allerdings im Kern auch dafür da ist, um das Kerngeschäft zu unterstützen. Beides recht große Geschäfte. Wir sind insgesamt im Umsatz bei etwas mehr als 1 Milliarde Euro im Jahr. Und die Anzahl der Mitarbeiter möchte ich mal trennen in die Mannschaft in den Werken, wo wir an die 900 Menschen insgesamt sind. Und in allem rund um Verwaltung, Vertrieb, Logistik, Finanzen, wo wir nochmal in der Größenordnung 700 Menschen sind.
Okay, nicht schlecht. Also doch schon ganz ordentlich. Aber ich meine, hast ja gesagt, Europas größter.
Und das Ganze in ganz Europa, ja, das ist auch sicherlich was regelmäßig Teil der Freude ist, dieser internationale Ansatz, aber natürlich auch herausfordernd mit all den Dingen, die andere auch jeden Tag erleben. Unternehmenssprache dann eben doch zunehmend Englisch, nationale Besonderheiten. Aber ehrlich gesagt, ich persönlich ziehe auch aus dieser Internationalität durchaus viel Freude und Energie.
Ja, total. Super, gegründet, glaube ich, 1951, ne?
Und ja.
Also gibt es schon
ein. Es ist bald wieder ein runder Geburtstag, ja. Ja, und natürlich war mal Teil des Preußer-Konzerns, also ist auch so ein Beispiel für, wenn man so will, deutsche Industriegeschichte und wie sich da Unternehmen auch verändert haben im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Zwischendurch an der Börse gewesen und jetzt ist es eben ein Private-Equity-Unternehmen mit 3 Shareholdern. Der Geschäftszweck ist der schon lange da ist. Wir wollen unseren Kunden helfen, ihre Bahntransporte zu ermöglichen und da die besten Lösungen anbieten.
Perfekt. Ja, was sind denn so, wenn du jetzt auf deine COO-Rolle blickst, was wären so die Herausforderungen, die Top 1-2 Challenges? Das hast du schon gesagt, ihr macht gerade eine Transformation, die wird dich wahrscheinlich auch stark berühren.
Das ist so und letztendlich setzen wir uns mit dem auseinander, was in der Welt um uns herum passiert ist. Wir kommen aus einer Phase, wo ganz, ganz stark auf Wachstum gesetzt wurde. Wir waren auch schon vor 3, 4, 5, 6, 7 Jahren der größte Spieler am Markt und haben aber auch getrieben vom politischen Rückenwind, Verkehrsverlagerung auf die Schiene, Beitrag zu den Klimazielen, aber auch andere Transportnotwendigkeiten. Getrieben gab es Ideen und Strategien, wie wir sehr, sehr deutlich nochmal wachsen in der Flotte. Und wir haben sehr massiv investiert in den Kauf von 9 Güterwagen, haben in den letzten Jahren im Grunde genommen Jahr für Jahr wieder einen neuen Rekord aufgestellt in der Beschaffung von Neubaugüterwagen. und erleben jetzt spätestens seit 2 Jahren einen Markt, der das so nicht mitgeht, im Gegenteil. Wir haben in Deutschland das 3. Jahr in Folge eine Rezession und das kommt dann mittlerweile natürlich auch bei den Wagenvermietern an, bei den Eisenbahnen an, bei den Lokvermietern, bei unseren Kunden letztendlich und darauf müssen wir uns einstellen. Also das heißt, statt sehr, sehr stark am Wachstum zu arbeiten, sind jetzt erstmal andere Hausaufgaben angesagt. Wir wollen, müssen und werden uns transformieren. Wir sind mittendrin. Wir haben uns ein Motto gegeben, das heißt Better Before Bigger. Und das drückt das aus, was wir uns vorgenommen haben. Am Langfristhorizont ist Wachstum natürlich weiter das, was wir anstreben, was wir wollen. Kurzfristig wollen wir vor allen Dingen besser werden, zuallererst besser für unsere Kunden. Wir wollen den besten Service im Markt anbieten. Das gelingt uns heute nicht überall. Wir wollen den besten Service anbieten und wir wollen auch nach innen für unsere Mitarbeiter die besten Prozesse haben. Wir wollen ein interessanter, attraktiver Arbeitgeber sein. Also deshalb im Grunde genommen passend für alle Kategorien, die man da wählen kann, ist das Motto Better Before Bigger. Wir arbeiten erstmal an uns selbst.
Okay. Das ist ja auch ein gutes Statement, finde ich. Genau, wenn du so auf die Transformation blickst, was würdest du sagen, sind so die, also ist es dieses Better Before Bigger, ist es der Transformation sozusagen Leitsatz oder gibt es da noch andere Themen?
Das ist schon ein großer Leitsatz. Ansonsten ist auch klar, in der aktuellen Situation geht es auch darum, wettbewerbsfähig zu bleiben, nicht nur in der Kategorie Service, sondern auch zum Beispiel, wo es um die Kostenstruktur geht. Also wenn eben Umsatz nicht in dem Maße kommt, wie mal erwartet in früheren Plänen und Strategien, dann müssen wir auch an der Kostenseite arbeiten. Also da gehen wir auch durch die Phase, die so eine Krise einfach mit sich bringt, dass wir genau hingucken, wo wir investieren, dass wir aber auch intern verschlanken. Ich habe schon gesagt, wir haben die Organisationsstruktur verändert und dabei mehrere Ebenen aus der Organisation rausgenommen. Das führt am Ende natürlich auch zu mehr Geschwindigkeit, zu weniger Verlusten im Miteinander. Wir haben aber auch die Anzahl der Mitarbeiter reduziert in den letzten 9 Monaten und sparen an allen anderen Kostenpositionen auf. Wir überprüfen gerade nochmal sehr gründlich unsere große Kostenposition rund um die Instandhaltung von Fahrzeugen. Also am Ende geht es schon auch darum, dass wir eine Leistungsfähigkeit schaffen im Service, den unsere Kunden spüren, aber gleichzeitig eben auch in der Übersetzung in unsere eigenen wirtschaftlichen Ergebnisse. Und da wird kein Stein nicht umgedreht. Ja.
Das ist so, ja. Wenn du jetzt so an, bei dir ist ja auch Technik, wenn du jetzt so an Innovationen denkst, was sind da so die Themen, die man in den letzten Jahren oder vielleicht in den nächsten Jahren auch sehen wird in eurem Bereich?
Das ist auch eine prima Frage und eine Steilvorlage zu unserem Purpose. Der fängt nämlich an, unser Zweck fängt an mit Innovating, Innovating Together for Green and Sustainable Europe. Und tatsächlich als allgemeiner Anspruch an uns ist, dass wir eine innovative oder die innovativste Firma im Markt sein wollen. Das bezieht sich allerdings nicht nur auf Eisen und Stahl, auf das neue Güterwagenmodell, sondern das bezieht sich eben auch auf Prozessinnovationen, auf Innovationen im digitalen Bereich insbesondere. Also Innovation kann überall sein, im Miteinander. Und dieses breite Verständnis von Innovation haben wir. Trotzdem ist natürlich gerade im Bereich Digitalisierung auch sehr viel unterwegs und auch im Bereich Eisen und Stahl arbeiten wir an Ideen. Digitalisierung ist klar, wir sind in der Industrie, die ist 180, 190 Jahre alt in ihren Ursprüngen und tut sich manchmal aufgrund der Größe und auch von ein paar Einschränkungen im System Eisenbahn schwer, im Innovationstempo Schritt zu halten mit anderen Industrien. Und da können wir uns, glaube ich, einiges abgucken, gerade auch im Bereich Digitalisierung, im Bereich datenbasiertes Arbeiten, wenn es zur Instandhaltung kommt, dass wir einfach erheblich mehr Daten sammeln über unsere Güterwagen. Man muss dazu wissen, anders als jeder Bus, jeder Personenverkehrszug, jeder LKW ist so ein Güterwagen unbegleitet. Das ist erstmal ein dummes Stück Stahl, was von anderen durch die Gegend gezogen wird. Und dann steht er da irgendwo alleine traurig auf seinem Abstellgleis, der Wagen, und weiß und kann nichts. Und da eröffnet natürlich Digitalisierung jetzt andere Chancen. Tracking, Tracing ist mittlerweile ein Standard im Sektor, dass man zumindest weiß, wo ist der Wagen, hat er sich bewegt, ja, nein. Und die nächsten Schritte sind dann eben sowohl die Fahrzeuge als auch teilweise die Infrastruktur auszurüsten mit deutlich mehr Datenerfassungsmöglichkeiten, die dann auch zusammen zu verarbeiten, einfach immer näher ranzukommen an den tatsächlichen aktuellen Zustand des Wagens, in dem Wissen, was wir haben, aber auch Zeitreihen aufzubauen, Quervergleiche zu machen. Also wir haben dem Ganzen mal die Überschrift Smart Maintenance gegeben und werden da in den nächsten Jahren auch viel Energie reinstecken, um wirklich einen großen Schritt zu machen in der Verbesserung der Instandhaltung. Wieder mit beidem letztendlich, ja. Sicherheit noch weiter ausbauen, und die Eisenbahn ist ein sehr sicheres Verkehrsmittel, aber eben auch den Service zu verbessern, die Ausfalltage zu verringern. Das ist zum Beispiel eine der Achillesfersen nach wie vor im Schienengüterverkehr. Wenn ein Güterwagen entweder planmäßig zur Reparatur muss, vergleichbar einer Frist beim Auto, oder eben einen Schaden hat, der repariert werden muss, dann sind wir im gesamten System sehr, sehr behäbig unterwegs, und Wagen sind oft Wochen weg für so eine Reparatur. Ja. Und das ist natürlich unvorstellbar im Quervergleich zu anderen Transportbranchen. Da können und müssen wir einfach deutlich besser werden, und auch da wird Prozessoptimierung und Digitalisierung helfen.
Okay, interessant. Wie kommt es, dass die so lange weg sind, oder weil die dann wahrscheinlich irgendwo hingefahren werden, wo sie dann erst wieder repariert werden müssen? Oder
es fängt schon damit an, dass der Wagen eben nicht aus eigener Kraft irgendwo hinkommt, sondern wir als Wagenhalter oder unsere Kunden beauftragen dann ein Eisenbahnverkehrsunternehmen, den Wagen irgendwo hinzubringen zur nächsten Werkstatt. Das kann schon mal Tage dauern. Und dann haben wir nach wie vor eben durchaus auch Schwächen im Informationsfluss. Es gibt genug Fälle, da ist die Werkstatt dann überrascht davon, dass plötzlich der Wagen vor der Tür steht. Dann müssen Ersatzteile bestellt werden. Dann dauert
es. Verstehe.
Und das ist so eine Kette, wo in vielen Schritten Verbesserungen möglich sind und wo ganz viel aber tatsächlich mit dem Fluss von Informationen zusammenhängt und damit das zu steuern. Um mal eine Größenordnung zu geben, wir haben an unserer Flotte ungefähr 60.000 Instandhaltungsereignisse im Jahr. Mhm. 60.000. Und da wird dann auch schnell offensichtlich, dass es einerseits von Menschenhand in Perfektion nicht zu bewältigen ist. Natürlich passieren da Fehler, natürlich gibt es da Lücken in der Abarbeitung, und es türmt sich dann auch mal was. Irgendein Teil ist nicht bestellt, irgendeine Werkstatt ist nicht informiert und. Mhm. Und andererseits ist es eben auch offensichtlich etwas, wo IT und künstliche Intelligenz unheimlich helfen können und werden.
Nicht schlecht. Auf jeden Fall Thema für einen zweiten Teil Podcast, finde ich ja sehr interessant. Aber zurück zu dir. Schauen wir uns doch mal an, wie du da überhaupt hingekommen bist. Ich habe ja gesehen, du hast eine lange Vergangenheit schon, also du bist jetzt nicht quer eingestiegen in den Bereich. Erzähl uns doch mal, wie sich deine jetzige Rolle ergeben hat, was du vorher so gemacht hast und wie du da überhaupt hingekommen bist.
Ja, tatsächlich bin ich jetzt in meinem 26. Berufsjahr. Und habe angefangen nach meinem Studium, habe Maschinenbau studiert, in einem Trainee-Programm bei der Deutschen Bahn im Schienengüterverkehr. Das, was mich damals sehr gelockt hat, war, dass sich eine unheimliche Breite aufgetan hat, und dass klar war, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Nach diesem Trainee-Programm ist ganz viel möglich, von sehr, sehr operativen Jobs bis hin zu eher strategischen Jobs in der Zentrale, regional, eigentlich ganz Deutschland möglich und. Das hat mich gelockt. Und dann bin ich aber noch im Trainee-Programm eher durch einen Zufall auf eine Stelle gewechselt. Das war die Assistenz des damaligen Bereichsleiters Triebfahrzeuge, wo auch Technik, Instandhaltungsbeauftragung, Flottenmanagement Teil des Jobs des Bereichsleiters waren. Also im Grunde genommen vielleicht auch durch einen kleinen Zufall bin ich dann bei den Schienenfahrzeugen gelandet, und denen bin ich nun mein gesamtes Berufsleben treu geblieben. Weil das für mich ein spannendes Feld ist, Lokomotiven, Güterwagen. Das hat technischen Reiz, es hat aber auch in der ganzen Branche einen Reiz. Es ist ein internationales Thema, die Lieferanten sind europäisch, teilweise sogar weltweit aufgestellt. Wir haben auch mal Güterwagen in China und in Russland gekauft, damals in der Zeit. Es ist ein europäisches Netzwerk, der Schienengüterverkehr, die große Stärke liegt eben gerade im internationalen Verkehr. Das hat mich immer gelockt, und dann habe ich in dieser Welt rund um die Schienenfahrzeuge im Grunde genommen tatsächlich das gemacht, was heute eher nicht so gewollt ist, nämlich die klassische Kaminkarriere, und bin innerhalb dieser Themen beruflich immer weiter vorangeschritten, Abteilungsleiter geworden, Hauptabteilungsleiter geworden, Bereichsleiter geworden, so über die Jahre, habe im Laufe der Jahre und Jahrzehnte tatsächlich mal so ziemlich alles, was im Lebenszyklus eines Schienenfahrzeugs vorkommt, auch mitverantwortet, von der Bedarfsplanung, wie viel Lokomotiven und Güterwagen brauchen wir dann eigentlich bis hin zu dem Lebensende verkaufen, verschrotten. Und alles, was dazwischen so vorkommt, das wäre jetzt auch wieder ein eigener Podcast, das war da mal irgendwie dabei und das war immer interessant, immer spannend, aber eben auch immer so diese Perspektive, dass es ein Miteinander ist mit den eigenen Landesgesellschaften, aber auch mit den Lieferanten, dass regelmäßig Dinge passieren, die so keiner vorhergesehen hat und man auch Krisen lösen muss, Probleme lösen muss, immer einen Weg finden muss, wie es weitergeht. Mhm. Ja, und weil das wahrscheinlich doch etwas ist, was mich auch sehr antreibt, immer Lösungen finden, irgendwie geht es immer weiter, irgendwie findet man etwas, was für alle tragbar ist und was einen wieder voranbringt, ist das sicherlich auch was, was mir geholfen hat, in der Führungskarriere voranzukommen. Denn letztendlich ist es ja auch das, was Unternehmen brauchen, dass man, also es ist einfach das normale Leben, dass irgendwas passiert, was man sich anders gewünscht hätte und dann damit umzugehen und das zu lösen. Ja, und so hat sich das entwickelt. Das war alles bei der DB Cargo und dann gab es aber vor mittlerweile gut 2 Jahren eben tatsächlich auch mal die Situation, dass ich angesprochen worden bin, ob ich mir vorstellen könnte, zu wechseln und mal auf die andere Seite des Tisches zu kommen. Tatsächlich habe ich auch im Laufe meines Berufslebens oft mit Güterwagenvermietern verhandelt, Mietverträge verhandelt, mal auf die andere Seite des Tisches zu kommen. Mhm. Das hat mich wirklich gereizt, viele ähnliche Themen, teilweise gleiche Themen nochmal zu haben, aber in einem anderen Unternehmen mit anderen Menschen aus einer anderen Perspektive. Hat mich gelockt, habe ich auch bis heute nicht bereut. Das war ein guter Schritt und tatsächlich ist es so. Es entsteht schon allein dadurch eine Spannung und ein Anreiz, ein positiver Impuls, dass es andere Menschen sind, ein anderes Umfeld sind. Also selbst wenn da Themen dabei sind, die ich schon 3-mal gesehen und gehört habe, die sind beim 4. Mal anders, mit anderen Menschen, anderen Rahmenbedingungen. Da ist sofort wieder eine ganz andere Energie da. Ja, und dann bin ich eben in die Phase reingekommen. Ich bin geholt worden, habe angeheuert als damals COO schon bei der VTG. Die Rolle aber in ihrer Ausgestaltung, die hat sich dann recht zügig verändert, weil wir eben tatsächlich im Jahr 2024 diese Transformation gestartet haben, auch mit der organisatorischen Weiterentwicklung, wie ich sie vorhin kurz angerissen habe. Und daraus hat sich dann auch für mich und meinen Job als CEO ein anderes Profil ergeben in Teilen. Vor allen Dingen auch ein viel direkteres, also um da mal ein Beispiel zu geben. Die Werke, habe ich erwähnt, gehören zu meinem Verantwortungsgebiet. Als ich angefangen habe, waren zwischen den Leitern der Werke und mir noch 2 Ebenen. Hm. Die 2 Ebenen haben wir rausgenommen. Die Werkleiter sind jetzt meine direkten Mitarbeiter. Das ist natürlich für mich einerseits auch viel mehr operative Nähe und für die Werke auch eine viel engere Anbindung jetzt an die Mutter. Mhm. Ja, viel mehr operativer, direkter Austausch. Aber es ist natürlich auch eine andere Bandbreite, die ich jetzt jeden Tag absolvieren muss.
Ja, ja absolut, ja. Aber sehr schön. Du, danke dir erstmal also für die Insights. Fand ich sehr spannend. Ich frage mich immer, also gerade wenn man so eine Kaminkarriere macht, wer schafft es da? Also wer wird dann schlussendlich C-Level-Manager oder Managerin? Also ich glaube, einige wollen es gar nicht werden. Ja, die sind schon mal raus. Das schon mal können wir vernachlässigen. Aber auf was kommt es dann an? Ist es dann wirklich einfach nur der persönliche Wille, dass man quasi immer weiter möchte, mehr Verantwortung möchte, mehr Aufgabengebiete möchte? Was würdest du sagen? Ich weiß, es ist immer schwierig, über sich selber zu reden, aber was würdest du sagen?
Also ich hatte nicht den Karriereplan C-Level. Ja. Aber ich habe schon immer den Wunsch gehabt, den Anspruch gehabt, den Drang gehabt, zu führen und zu gestalten und zu verändern. Ich wollte auch immer mit Menschen arbeiten. Natürlich gehört zum Job auch, sich mal thematisch, inhaltlich zu vertiefen. Aber für mich wichtiger, und das nicht erst seit heute, ist wirklich Beziehungen zu formen, Teams zu formen, insgesamt eine leistungsfähige Organisation zu bilden. Mhm. Das hat mich immer angetrieben, das hat mir immer Freude gemacht. Und ein paar große Themen aufzusetzen und anzuschieben und voranzubringen und zu begleiten. Mhm. Und ich denke, das hat geholfen, dann tatsächlich auch so diesen Weg zu gehen. Ein paar andere Umstände gehören auch dazu. Und es war auch nicht immer geradlinig, das ist sicherlich auch wichtig. Ja. Also es gab auch mal einen halben Schritt zurück und es gab auch mal einen großen Schritt zur Seite. Es geht nicht immer nur bergauf. Mhm. Das zu verdauen, damit umzugehen und da dann keinen Prozent nachzulassen in dem, wie ich so jeden Tag arbeite und was ich erreichen will, das ist sicherlich auch wichtig. Und ja, ehrlich gesagt, dass, wie gesagt, so diesen Karriereplan nicht gab, hat sich dann in Teilen schon auch einfach so ergeben. Mhm. Also ich denke, wenn man mit offenen Augen durch die Gegend läuft, wenn man sich auch zeigt, wenn man das leistet, was man leisten kann, dann sind die Chancen zumindest recht gut, dass sich da auch was ergibt.
Sehr gut. Und wenn man es dann geschafft hat ins C-Level, was sind dann so die, sage ich mal, Erfolgsrezepte, Strategien? Ich weiß, das funktioniert für jeden anders, ja, und jeder hat da so seine persönlichen Themen. Aber was funktioniert denn für dich zum Beispiel gut? Gibt es irgendwelche, ja, Sachen, die du wöchentlich, täglich, monatlich, jährlich machst?
Ja, also natürlich zum einen ich selber mit meinen Mitarbeitern, aber auch wir im C-Level, im Executive Board heißt es bei uns. Mhm. Wir haben natürlich eine feste Struktur und wir haben einen Kalender, auch mittlerweile fürs ganze Jahr. Das war ehrlich gesagt ein großer Fortschritt im letzten Jahr, dass wir es mal geschafft haben, das Jahr 2025 dann schon komplett zu planen, dass da auch mehr Stabilität, mehr Verlässlichkeit reinkommt. Das hilft. Wir machen regelmäßig Workshops, um auch tatsächlich an uns miteinander zu arbeiten, am Team zu arbeiten, aber auch mehr Verständnis zu schaffen für die einzelnen Persönlichkeiten. Also da gibt es ganz viel Handwerkszeug. Das Wichtigste aber für mich jetzt, und die Frage war ja nach C-Level und Überleben im C-Level, ist einfach, mir selbst klar zu sein und das auch so zu leben und auszustrahlen. Das sind auch alles nur Menschen. Also alle, die da sitzen, egal wie wichtig der Titel ist, es sind alles Menschen mit einer Historie, mit Erfahrungen, mit Stärken, mit Fähigkeiten, aber auch mit Bedürfnissen. Und mir ist das ein Anliegen, dass wir das schaffen. Und meistens gelingt uns das ziemlich gut mittlerweile, dass wir es einfach schaffen, dass wir als Menschen miteinander umgehen. Und dann hat auch jeder irgendwie eine Rolle und einen Job. Aber im Kern und zuallererst sind wir mal Menschen. Und dann hat man schon sehr, sehr viel gewonnen und eine ganz andere Basis, um Dinge miteinander zu bereden. Das ist das eine. Das zweite, was ich sehr gut finde, wir haben uns schon stark vorgenommen, dass wir als Board unterwegs sind und nicht als 7 Funktionen, die hin und wieder mal einer Agenda folgend formal irgendwas abstimmen und weil es die Geschäftsordnung vorsieht, dann auch mal irgendwas beschließen, sondern dass wir wirklich gemeinsam als Mannschaft etwas erarbeiten, durchdenken, diskutieren, uns positiv herausfordern auch in unseren Aufgaben und in unseren Ansichten und dann etwas festlegen und umsetzen. Und das ist im täglichen Miteinander hin und wieder schon auch eine Herausforderung, weil unter anderem ich auch durchaus so aufgewachsen bin, dass man natürlich zuallererst mal so hier irgendwie seinen eigenen Zaun im Griff hält und pflegt und guckt, dass es da läuft. Aber ich denke, dass dieses Gemeinsame, dieses Größere, Breitere, das hilft uns deutlich mehr und nicht so sehr in seiner Funktion verhaftet zu sein. Also natürlich muss sich jeder auch um seine Aufgaben kümmern, das ist schon klar, aber sich darauf nicht zurückzuziehen, das ist das Wichtige, ne? Sondern miteinander die Dinge zu gestalten. Und letztendlich sind wir alle im Vertrieb, wir sind aber auch alle in Operations. Und wenn man das Verständnis hat, dann ist viel gewonnen.
Okay, ja, nicht schlecht. Was sind das so für Workshops, die ihr macht, wenn du sagst, ihr macht regelmäßig Workshops?
Ja, tatsächlich haben wir im Executive Board mehrere Workshops miteinander schon gemacht, auch begleitet durch eine sehr gute Moderatorin, wo es schon darum ging, uns als Menschen mehr kennenzulernen, ging, natürlich immer basierend auch auf Freiwilligkeit, von sich etwas preiszugeben, sich zu zeigen und dadurch auch zu erkennen, wie unterschiedlich wir als Menschen sind und dass es eben Leute gibt, denen ist eher Geschwindigkeit wichtig, es gibt Kollegen, denen ist eher Sorgfalt und möglicherweise sogar Perfektion wichtig. Es gibt unterschiedliche Bedürfnisse. Und das zu erkennen, das miteinander zu gestalten, im Grunde genommen auch mal ein paar von seinen Macken, wenn ich es mal so plump nennen darf, preiszugeben und damit aber auch ein Verständnis zu schaffen, das hat sehr geholfen und dann ist es auch für alle leichter, miteinander umzugehen und über die Dinge, also wie gesagt, sind alles Menschen, ne? Da gibt es auch Sachen, die nerven dann schon irgendwann auch, aber das zu erkennen und zu wissen, okay, das ist jetzt irgendwie Teil der Persönlichkeit und manches sollte man dann vielleicht auch einfach annehmen, weil wir es anders gar nicht gut lösen können, das hat sehr geholfen, also hat auch geholfen, da zueinander zu finden. Und der Unterschied eben für mich ist, sitzt da eine Truppe, die nach Geschäftsordnung funktioniert oder sitzt da eben wirklich ein Team, was miteinander was erreichen will und was auch persönlich zueinander steht und sich persönlich stützt und unterstützt. Und da haben diese Workshops schon eine gute Tiefe gehabt und haben auch wirklich viel geholfen. Und da sind wir auch nicht am Ende.
Ja, das finde ich super interessant. Also ich hätte jetzt mit Strategie-Workshops und irgendwelchen thematischen Themen gerechnet, aber dass hier wirklich euch sozusagen anschaut, ich habe mir das aufgeschrieben, wie unterschiedlich wir als Menschen sind, das finde ich schon sehr interessant.
Ja, kann ich wärmstens empfehlen. Also ich glaube, da waren auch tatsächlich so ein paar größere Aha-Momente sogar dabei und Game Changer ist ein großes Wort, aber also es hat schon auch, es verändert auch was im Miteinander, wenn man was über die anderen Menschen lernt, auch Dinge teilt, was gerade im Privatleben möglicherweise gerade an Herausforderungen bei den Kolleginnen und Kollegen so los ist. Denn auch im C-Level sind wir ja nicht frei davon, dass irgendjemand mal in einer Sitzung, die den ganzen Tag dauert, 20 Minuten zwar im Raum sitzt, aber im Gedanken doch abwesend ist. Ne? Und wir sind mittlerweile so weit, dass wir es auch wirklich ansprechen. Und zwar nicht als Kritik, sondern wirklich mit dem Streben zu verstehen, was ist mit dem anderen Menschen gerade los. Und da gab es Situationen, wo dann tatsächlich jemand gerade tatsächlich in Gedanken ganz woanders war, weil da im privaten Bereich etwas passiert ist. Und das zu wissen und besprechen zu können, das hilft schon mal unheimlich. Ne?
Ja, sehr gut. Ja, der Podcast ist ja auch dafür da, um die Leute sozusagen hinter den Rollen kennenzulernen. Deswegen sehr loblich, dass wir heute auch mal lernen, dass das sogar im C-Level praktiziert wird. Finde ich sehr, sehr klasse. Wir sind schon fast am Ende. Ich habe noch zwei Rückfragen an dich. Die eine Frage ist, würdest du irgendwas anders machen? Oder anders gefragt, würdest du dir, wenn du jetzt dir einen Ratschlag geben könntest, so für deine Berufskarriere oder für den Start, was würde das für ein Ratschlag sein?
Der Ratschlag ist neugierig sein, offen sein, aktiv sein. Nur wer sich zeigt, nur wer aktiv ist, bekommt auch den Rückenwind durch den Zufall. Also man muss dem Zufall auch eine Chance geben.
Ja.
Wenn ich zurückdenke, gab es die eine große Sache, die ich anders machen würde, sage ich nein. Dass ich 1000 kleine Dinge anders machen würde, das ist so. Ja, das ist Teil der Lernerfahrung. Da gäbe es ganz, ganz viel. Aber dass ich sage, da war mal irgendwann eine Weichenstellung und aus heutiger Sicht habe ich mich da falsch entschieden, habe ich nicht, nein.
Okay, super. Und was würdest du machen, wenn man dir jetzt das Business oder Geschäftswelt, Wirtschaft verbieten würde? Hast du irgendwelche anderen Hobbys oder irgendwelche Leidenschaften, die du dann nachgehen würdest?
Ach ja, da fällt mir viel ein. Ja. Reisen wäre mal jetzt für das private Vergnügen auf jeden Fall ganz weit vorne. Ich reise unheimlich gerne. Setze mich gerne mit anderen Kulturen auseinander und freue mich darüber, dann auch in den anderen Ländern viel zu lernen. Mittlerweile macht es einem das Internet ja auch super leicht, dann sofort bei jedem Stichwort wieder nachzugucken und was dazu zu lernen. Das ist das eine. Und ansonsten, ja, ich habe lange als junger Mensch lange mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet als Trainer. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, sowas wieder zu machen. Da habe ich Freude dran.
Okay, was hast du trainiert?
Karate.
Karate?
Ja.
Ah, interessant. Ich bin ja großer Fan der traditionellen Sportarten. Wir haben ja vorhin auch schon kurz über das Turnfest gesprochen. Hast du dann selber oder machst du immer noch Karate?
Leider gar nicht mehr. Schon jetzt mittlerweile auch seit über 2 Jahrzehnten nicht. Aber ich habe es lange gemacht und habe auch über 10 Jahre Kinder- und Jugendgruppen trainiert. Und das hat mir regelmäßig viel Freude gemacht, weil es auch etwas ist, wo man viel zurückbekommt, wo man junge Menschen auf ihrem Weg begleiten kann und wo es ganz oft auch weit, weit über den Sport hinausgeht, sondern wirklich ums Miteinander und wo tatsächlich 25 Jahre später jetzt ich immer noch Kontakt zu einigen meiner, ich nenne sie frühere Trainingskinder, habe, aber die früheren Trainingskinder sind mittlerweile eben auch 40 und das ist schon auch schön und das könnte ich mir auch vorstellen. Ne?
Ja, cool, super. Hey, herzlichen Dank, dass du das alles offen mit uns geteilt hast. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir hatten mindestens dieses eine Thema, was du uns da aus den Workshops C-Level miteinander erzählt hast, was die Leute jetzt mitnehmen können und vielleicht auch ab morgen praktizieren.
Ja, danke für deine Zeit, danke für die Gelegenheit, hat mir viel Spaß gemacht.
Super, ja. Ich glaube, wer jetzt noch zuhört, dem ging es auch so, der hatte auch Spaß. Also unbedingt natürlich uns das auch mitteilen. Wir freuen uns über Direktnachrichten, also schreibt uns gerne Feedback über LinkedIn oder über die Shownotes, da kommt ihr auf die Webseiten, da könnt ihr auch Kontakt aufnehmen, könnt euch auch noch ein bisschen mehr zu VTG anschauen und natürlich auch zu Atreus. Ich kann diesen Podcast hier ja nur so lange hosten, wie ich es auch in einer Doppelrolle mache. Also gerne auch mal bei atreus.de vorbeischauen oder eben direkt auf mich zukommen. Wenn ihr gerade Themen im Unternehmen habt, die meistens auch einen transformatorischen Charakter haben und interimistisch abgearbeitet werden können, dann kommt gerne auf mich zu. Es können M&A-Themen sein, Post-Merger, Carve-Outs oder auch irgendwelche Neuumstrukturierungen in den einzelnen Organisationen oder Werken. Dann kommt gerne auf mich zu. Gerade eben gibt es natürlich auch wieder viel Restrukturierung und Operational Excellence. Also wenn ihr da jemanden benötigt, der euch das interimistisch für eine begrenzte Zeit abarbeitet, dann kommt gerne auf mich zu. Manchmal finden wir jemanden bei euch sogar in der eigenen Orga oder im Netzwerk und wenn nicht, haben wir einen sehr qualifizierten Talentpool mit über 18.000 Managern und Managerinnen und da ist sicherlich dann auch jemand dabei und verfügbar. Ja, Thomas, ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir und dann vielleicht bei euch das nächste Mal.
Ja, sehr gerne. Bist herzlich eingeladen nach Hamburg.
Sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.